Wenn Sie ein Problem mit mir haben, sprechen Sie mit meinem Boss, dem Papst.
Zwei Stimmen für ein Halleluja. Hallo zur 42. Folge eures liebsten Verkündigungspodcasts über Gott, Kirche und die Ewigkeit. Mein Name ist Dominik Posach, ich bin der katholische Panzerjournalist der Rechtgläubigkeit und mir mittels Videotelefonie zugeschaltet ist der heilige Hammer, Simon Riehl, Pastoralreferent im Bistum Passau.
Hallo.
Sehr schön.
Gefällt dir, ne?
Sehr schön. Ja. Wir waren gerade ja im MCU schon, jetzt sind wir da weiterhin, das gefällt mir.
Heute sprechen wir mal über eine religiöse Praxis, die häufig in popkulturellen Referenzen ihren Platz findet, in berühmten Filmen immer und immer wieder thematisiert wurde und trotzdem, wo viele denken, ja gut, so wie es da dargestellt ist, ist es bestimmt nicht, beziehungsweise, jetzt gibt's das wirklich? Exorzismus. Das ist unser Thema heute. Zuletzt vielleicht ein bisschen mehr aufs Tapet gehoben vom Film The Pope's Exorcist mit Russell Crowe, den gibt's seit kurzem digital zu kaufen.
Crow, ist das der mit der Maske?
Das ist nicht schlecht, nee, das ist Sigo. wir reden auch ein bisschen über diesen Film gleich. Da geht es um Pater Gabriele Amort, der Chefexorzist des Vatikans. Und wir haben gedacht, wir reden heute mal ein bisschen darüber, was ist das überhaupt, dieses Exorzismus? Ne? Da gibt es vieles und nichts, was darüber bekannt ist. Und da bringen wir mal heute ein wenig Licht ins Dunkel. Speaking of Licht ins Dunkel, müssen wir das auch in die vergangene Folge Ekklesiologie bringen, in unseren
miesener Tätigkeiten, Keiten.
Ist eine offene Frage, Simon.
Da hast du mich jetzt auf einen völlig falschen Fuß erwischt.
Ja, die miesener Tätigkeiten kommen jede Folge dran, aber sie sind trotzdem immer wieder überraschend, ich weiß. Aber ich wüsste ehrlicherweise nichts. Ich habe die Folge erst jüngst nochmal gehört und mir ist nichts aufgefallen.
Wenn dir nichts aufgefallen ist, dann könnte mir auch nichts auffallen.
Das waren unsere
Miesner-Tätigkeiten, Keiten.
Sehr gut. Und heute ist es mal wieder so, dass wir eine hybride Folge haben. Wobei, ich will das gar nicht erklären, weil das mache ich nämlich gleich. Und zwar jetzt.
Der Schluck zum Sonntag.
Jetzt direkt mit Vollmund.
Ja, das macht ja nichts. Das macht dich sympathisch, Simon. Du weißt, das passiert nicht häufig, deswegen müssen wir dafür jede Gelegenheit nutzen.
Die meisten verstehen mich
innen. Das ist richtig. Ob du noch zusätzlich was isst?
Ich habe neulich, findest du den noch aus?
Ja.
Ich habe mir noch die Fragen gestellt mit Maria und Heiligen und wie das ist mit der Taufe, Kindertaufe und so. Habe ich ihn kurz erklärt und habe ihm unsere drei Folgen dazu geschickt. Zur Taufe, Heiliger Bimbam und Maria und Luigi. Fand das super. Hat er gesagt, das ist ja der Wahnsinn. Wie ihr das macht mit den Heiligen. Ich glaube, die wird katholisch.
Das ist doch schön, dass wir das noch hinkriegen. Das ist ja das, was wir machen. An dieser Stelle eures liebsten Verkündigungspodcasts. Wir sind wieder mal in einer Hybridfolge, das heißt den Schluck zum Sonntag, in dem wir uns jetzt aktuell befinden. Den nehmen wir live gemeinsam auf, auch wenn der Rest
der Folge. Der Rest ist aber schon drin, wie du dich verhasst.
Ja, also okay. Auch wenn der Rest der Folge dann wieder via Remote stattgefunden haben wird.
Das heißt, liebe Louis, wenn wir uns treffen, dann geht es eher um das eine als um das andere. Kann man, glaube ich, so festhalten. Aber immer in der Vorsicht nach Galater 5,18.
Der Schluck zum Sonntag, was machen wir? Wir sitzen zusammen, wir stehen zusammen in diesem Fall und geben ein Getränk in uns hinein, was uns befähigt, ein bisschen mehr darüber zu reden. Simon hat es. Ist eine Überraschung. Simon, was ist es?
Oh, das ist ja auf Englisch, das kann ich ja gar nicht.
Du kannst es vorlesen.
Powder Day IPA Double Dry Hopped.
So.
Oh, es riecht gut.
Ja, ist für mich auch eine Premiere, kenne ich nämlich auch nicht. Aber in diesem Sinne, Prost.
In diesem Sinne, Prost.
Ah, sehr schön Hopfen betont.
Sehr gut.
Sehr hopfig.
Sehr, ist wirklich. Mm. Dominik, ich habe eine theologische Anschlussfrage.
Ja, ich habe auch eine. Ich guck mal, welche ich reinschneide. Fang du mal an.
Du weißt ja, dass wenn wir eine heilige Messe feiern für eine Person, dass wir dann das Opfer des Sohnes dem Vater hinhalten und den Vater bitten, Vater, bitte lass die Gnaden, die dein Sohn am Kreuz erworben hat, jetzt für diese und jene Person, dass die dir teilhaftig werden.
Ja.
Warum feiern wir mehrere Messen für eine Person, wenn doch die, das Kreuzesopfer schon die absolute Gnade schlechthin ist? Also meine theologische Antwortfrage.
Aber an was schließt du denn an, theologisch?
An meine Vorfragen.
Das hast du doch, glaube ich, schon mal.
Ich habe schon mal gefragt. Siehst du mal, wie mich das ist?
Nee, das hast du, glaube ich, auch schon mal erklärt. Und hast gesagt, ich beschreibe es mal an einem Requiem. Und an dem hast du es versucht, den Leuten schmackhaft zu machen, wie es ist.
Ja, dass man einmal feiert, aber mehrmals?
Meinst, ja,
ich sag mal, für Papst Benedikt, da wurden wahrscheinlich x Tausende, x Hunderttausende, vielleicht eine Million Requiem gefeiert.
Ja, und das ist schlecht, meinst du?
Nee, die Frage ist, warum braucht es das? Sind eine Million Kreuzesopfer besser als eins, wenn das eine Kreuzesopfer doch schon...
Ja, das ist eine sehr gute theologische Anschlussfrage. Ich lasse mal meinen Gedankenzug hier vorbeifahren. Ich kann es dir nicht hinreichend beantworten. Es ist ja so...
Ich auch nicht, deswegen frage ich tatsächlich.
Es ist ja, wir wiederholen ja nicht das Opfer, sondern es ist ja die unblutige Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi.
So schaut's aus.
Und es ist ein immerwährendes Opfer. Also vielleicht brechen wir es mal runter. Ich kann ja, wenn ich sage, Simon, ich habe heute für dich gebetet, heißt das ja nicht, und das war's dann auch. Ich kann ja immer wieder für dich beten. Und ich sag mal, immer wieder in deiner Intention eine Messe zu feiern, ist ja durchaus auch mindestens Sententia Pia.
Mindestens Sententia Pia, dem würde ich dir vollkommen zustimmen. Die Sache ist ja mit dem eigenen Gebet, dass das natürlich unvollkommen ist.
Mhm.
Während das Opfer des Sohnes ja vollkommen ist.
Das ist richtig. Aber wir sind halt unvollkommen.
Das stimmt, aber das Opfer des Sohnes, das der Priester darbringt, ist ja nicht des Priesters Opfer, sondern des Herrenopfer durch des Priesters Hand, Mund in dem Fall. Von daher ist es das Herrenopfer.
Ja, meinst du, dass es dann irgendwann mal heißt, am Ende aller Tage, Kinders, das war Quatsch, was sie da gemacht haben.
Ich glaube, dass die Kirche weiß, was sie tut. Ich verstehe es nur nicht. Und deswegen stelle ich die Anschlussfrage.
Und ich finde sie super spannend. Ich kann sie aber dir auch nicht hinreichend beantworten. Wenn ihr das könnt, liebe Lujas.
Schreibt uns gerne Mail an halleluja.podcast@gmail.com. Wenn ihr die Frage gar nicht verstanden habt, schreibt uns auch gerne halleluja.podcast@gmail.com. Dann können wir die Frage auch mal aufschlüsseln.
So, Simon, ist dir inzwischen eigentlich eine bessere Antwort eingefallen, warum man immer und immer wieder dieses vollkommene Opfer für Leute darbringt?
Eine für mich zufriedenstellende noch nicht. Aber ich bin an der Lösung dran, indem ich im Gespräch bin mit klugen Leuten, die noch klügere Menschen kennen. Das ist also euer Stichwort jetzt, diesen Podcast zu abonnieren, damit ihr diese spannende Frage auch einmal gelöst bekommt. In Folge 84.
Okay. Wir haben noch viel vor uns.
Oder früher.
Also 84 ist ja
Wir machen viele Sommer-Specials, dann geht's schon.
Also 84, also wir haben jetzt für Folge 42 haben wir ja 3 Jahre gebraucht. Also in 3 Jahren erfahren Sie die Antwort. Gut.
Wir machen das ja bald hauptberuflich, dann kommt jeden Tag eine Folge. Weil wir hiervon ja so viel verdienen.
Jeden Tag?
Ja, weil wir hier vom Penning ja so gut finanziell unterstützt werden.
Naja gut, aber ich meine irgendwann, also...
Ich meine 8.000 Euro pro Person ist schon in Ordnung.
Ja, ich glaube, darüber dürfen wir noch gar nicht reden. Ne? Da haben wir so eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben.
Ist das, haben wir da jetzt was gebrochen, war es das? Okay. Dann, liebe André Schladerer, mögen wir auch sehr gern.
Schladerer ist tatsächlich sehr gut. Überlegen wir es nächstes Mal herholen. So, bevor wir uns verquatschen, warum reden wir über den Exorzisten? Deswegen.
Ich bin der oberste Exorzist des Vatikans.
Exorzismus. Simon, ganz banal gefragt, gibt es. Es gibt auch Exorzisten heute in der katholischen Kirche. Das ist nichts, was man sich in den 70ern als Filmmaterial ausgedacht hat, sondern gibt es.
So. Ja.
Weil es ist ja zum Beispiel auch so, wir gehen gleich drauf ein, ob das tatsächlich letzten Endes auch wirklich so sein kann, dass da einer auf dem Tisch liegt und so zappelt und in fremden Zungen redet und dann kommen da 2 Priester und machen da Zeug. Es geht aber ja prinzipiell darum, es gibt ja auch bereits, wenn man sich zum Beispiel eine Taufliturgie anschaut, da gibt es ja auch einen Exorzismus, der da stattfindet vor dem Täufling. Was genau ist ein Exorzismus in der Kirche?
Eine Befreiung, eigentlich eine Befreiungsliturgie. Eine Befreiung von etwas. In diesem Fall von Befreiung von bösen Mächten. So vielleicht. Ganz, ganz grob gesagt. Exorzismus ist eine Befreiung vom Bösen. Konkreter vom Teufel oder von seinen Dämonen.
Und wo kommt das her? Gibt es da einen Auftrag von Jesus aus der Schrift, der gesagt hat, exorziert mal hier?
Natürlich, Markus-Evangelium. Beginnt erstens, also das öffentliche Auftreten Jesu im Markus-Evangelium beginnt mit einem Exorzismus. Was ich spannend finde, das hatte ich so nicht am Schirm, habe ich jetzt erst in der Recherche zufolge bewusst bekommen, das Erste, was er im Markus-Evangelium tut, wie er auftritt, ist ein Exorzismus. Und Exorzismen, das gibt da einige Stellen in der Heiligen Schrift, wo der Herr Dämonen austreibt, das kommt ganz oft vor. fast schon inflationär kommt es vor, wenn er Dämonen austreibt. Und auch seinen Jüngern sagt, seinen Aposteln sagt, die sollen das tun. Es gibt ja diese eine berühmte Stelle, wo der Herr den Dämon austreibt und dann die Apostel sagen, warum haben wir das nicht geschafft? Ja, das ist ein besonderer Art, der kann nur durch die Hardcore-Faust Gottes ausgetrieben werden oder so. So oder so ähnlich hat er das formuliert.
Durch die katholische Panzerfaust, recht, glaube ich, genau, kann er nur genau. aus dem Leib dieses Menschen geschossen werden. Genau. So, glaube ich, ist es.
Das ist eigentlich, genau, das, ich habe es jetzt hier frei übersetzt, entschuldige bitte, du hast es da wörtlicher. Also die Exorzismen gibt es in der Heiligen Schrift, das tut der Herr und das tun auch die Apostel. Und wir wissen, wir sind die apostolische Kirche, hört gern die letzte Folge. Wir tun das, wir glauben so, wir tun das, wie die Apostel geglaubt haben, was die getan haben. So. Deswegen gibt es heute auch noch Exorzismen. Und der wohl bekannteste und älteste vielleicht ist in der Taufliturgie selber. Das hast du schon angesprochen. Also wir haben heute nicht mehr den Exorzismus von vor 2000 Jahren. Das ist alles ein bisschen so, hat sich so entwickelt. Aber im Prinzip geht es auch hier darum, dass das Kind, es wird der Herrgott gebeten, dass das Kind beschützt wird vor Bösem, alles was schädlich ist, was unmenschlich, vor Satans Macht soll das Kind beschützt werden. Und dann müssen, oder der Erwachsene, wenn es eine Erwachsenentaufe ist, und dann müssen ja die Eltern und Paten bei einer Kindstaufe für das Kind stellvertretend wieder sagen. Bei der Erwachsenentaufe macht es der Täufling selber. Also die Absage an das Böse und eben das Gebet an Gott, dass das Böse gar nicht so hier an dem Kind zerrt oder an dem Täufling. Darum geht es im Taufexorzismus so ganz grob. Weil du hast ja dann noch den Taufakt selber, der erstmal hier alles cuttet, was nicht gut ist.
Ist das der einzige Exorzismus, den es noch so gibt in der Kirche?
Ne, es gibt ja noch den eigentlichen Exorzismus, den großen Exorzismus, wenn jemand tatsächlich von einem Dämon oder vom Teufel besessen ist, wobei es da verschiedene Grade gibt. Oder lass es mich anders formulieren, Dominik, es sind nicht Grade der Besessenheit, sondern es gibt halt die Besessenheit und es gibt so ein Versuchtsein, ein starkes Versuchtsein immer in diese Richtung, zum Beispiel, und das wieder, je nachdem wie stark das ausgeprägt ist, muss das nicht immer gleich die Höchstform der Besessenheit sein, wo man überhaupt nicht mehr Herr über sich selber ist. Was man ja aus den Filmen dann kennt, da ist man nicht mehr Herr über sich selber. Das ist die Höchstform der Besessenheit. Wenn es das denn so gibt, wie es in den Filmen sieht, das, da werden wir sicherlich noch drauf kommen. Und sonst sind so diese ganz verstärkten Neigungen in eine bestimmte Richtung, so als Vorstufen dazu, genau.
Das heißt, die Vorstellung, dass jemand besessen ist, ist in der Kirche Realität.
Ja. Also Papst Franziskus hat tatsächlich im Jahr 2000, lass mich es ja nachschauen, dass ich nichts Falsches sage, 2017 nochmal wiederholt und verdeutlicht, dass jede Diözese einen Exorzisten haben soll. Wir dürfen den Teufel nicht, wie hat er gesagt, wir dürfen das mit dem Teufel nicht ignorieren. Das wäre nur gut für ihn, wenn er denkt, wenn wir alle glauben, dass es ihn gar nicht gibt. Deswegen, jede Diözese braucht einen Exorzisten.
Vielleicht mal ganz kurz, weil es dazu passt. In diesem Film, The Pope's Exorcist mit Russell Crowe, da geht es um Gabriele Amort. Gabriele Amort war ein italienischer Priester und Exorzist und ab 1986 der Exorzist der Diözese Rom. Von 1994 bis 2000 war Amort Vorsitzender und anschließend Ehrenvorsitzender der Internationalen Exorzistenvereinigung. 2016 ist er dann gestorben. Und dieser Film fängt auch an mit einem Zitat, wo er sagt, wenn wir den Teufel verspotten und glauben, es gibt ihn gar nicht, dann ist er am glücklichsten.
Genau so ist es. Da gibt es auch von Johannes Paul II. Ein Zitat, ich kenne das nur von Gabriele Amort, der zitiert aber wiederum Johannes Paul II., der gesagt hat, wer nicht an den Teufel glaubt, glaubt auch nicht an das Evangelium. Nachzulesen von Gabriele Amort, den Exorzisten und Psychiater, erschienen in Stein am Rhein 2002, Seite 246, wer das nachlesen möchte.
Das heißt aber auch, wenn man sagt, man ist von einem Dämon besessen, das ist dann nicht immer der Teufel. Es gibt mehr böse Geister oder was ist das?
Genau, es gibt mehr böse Geister.
Oder Engel, gefallene Engel.
Gefallene Engel, mehr gefallene Engel, genau. Und das sind diese Dämonen.
Dämonen sind gefallene Engel. Das heißt, die haben nach der Schöpfung, während der Schöpfung, in der Schöpfung gesagt, so nicht, und sind dann vertrieben worden.
Ja, es wird ja, Luzifer soll ja hier der Dirigent des himmlischen Chores gewesen sein und wollte selber so wie Gott sein, was per se vielleicht gar nicht. Also ich habe einen Autor gefunden, der gesagt hat, es ist per se gar nicht die Sünde, die ihn disqualifiziert hat, im Himmel zu sein, weil wir ja alle streben nach dem Wahren, nach dem Schönen, nach dem Guten, und das ist ja nun mal Gott. Das heißt, wir versuchen alle irgendwie Gott ähnlicher, immer ähnlicher zu werden. Und wenn er sagt, ich will so wie Gott sein, dann ist das jetzt erstmal eigentlich unser Auftrag, dass wir alle so ganz platt, sage ich das mal. Sein Problem war, dass er sich nicht untergeordnen konnte unter das Primat Gottes, sondern sich an seine Stelle und darüber gesetzen wollte. Und im Paradies, wo halt einfach hier im Vater Unser betet man es auch, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Also im Himmel, da geschieht der Wille Gottes, und wenn da jemand ist, der das nicht macht, dann muss der halt da raus. Ist ja klar. Da muss ja richtig gute Stimmung sein. Wenn da so ein Querulant drin ist, muss der raus. Der hat dann ein paar Engel mitgenommen, die das auch nicht so gut fanden, wie es da so partymäßig abgeht.
Das habe ich mir für den Schluss aufgehoben. 6 Warnungen vor dem Böse von Gabriele Amort, die zusammengetragen wurden. Vielleicht an dieser Stelle mal ganz kurz zu diesem Film, weil ich das schon ein paar Mal erwähnt habe. Ich habe den schon gesehen. Also Russell Crowe spielt Gabriele Amort, der Chefexorzist des Vatikans. Im Grunde geht es darum, er wird nach Spanien gerufen, weil da ein kleiner Junge offenkundig ganz böse von einem Dämon besessen ist, und der verlangt auch nach diesem Priester. So, und dann entfaltet sich das, was man halt so kennt von so Exorzistenfilmen. Dann passieren Sachen und es ist alles ganz schlimm, und dann verdrehen sich Gliedmaßen und Köpfe, und dann werden irgendwelche Vögel dann rausgekotzt aus dem kleinen Jungen, und dann erscheinen so Schriftzeichen auf dem Körper, dann drehen sich Kreuze im Haus um, der spricht mit einer ganz anderen verzerrten Stimme, der kann Leute durch den Raum schießen mittels seiner Gewalt. So, prinzipiell mal, wie der Film ist, ehrlicherweise, er ist in Ordnung, ja, der wird so ein bisschen verkauft als Horrorfilm, gegruselt habe ich mich jetzt nicht, ja, der ist okay, man kann den angucken, ich fand ihn deshalb spannend, weil ich finde so die Darstellung, wie so der Priesterberuf ist und was die Kirche so eigentlich macht, das fand ich irgendwie ganz spannend, da kommen ein paar coole Zitate drin vor, mein Liebstes ist, ein Gebet hat mehr Power auf Latein. Und es wird eine schöne Frage gestellt, nämlich, warum hat der heilige Michael Satan eigentlich nicht getötet, als er die Chancen dazu hatte? Vielleicht ist es aber keine Antwort, die wir in dieser Folge gehen müssen, sondern in Folge 84 dann offenkundig. Man kann den durchaus gucken. Ist es jetzt eine Empfehlung, sich den jetzt schon zu besorgen? Nee. Man kann durchaus warten, wenn der mal bei Prime Video oder sonst irgendwo ist, aber dann ist der mal für einen Abend oder für einen Nachmittag, je nachdem, wann man sich sowas anguckt, durchaus mal empfehlenswert. So, aber das, was ich gerade eben beschrieben habe, was halt passiert in so Exorzistenfilmen, ist es so? Glaubt es die Kirche? Sagt das die Kirche? Hat das die Kirche so belegt? Also der Film behauptet natürlich, dass es aus den privaten Schriften von Gabriele Amort genauso ist es passiert. Weiß ich nicht, das wäre auch schon harter Tobak, aber vielleicht müssen wir da offener sein, als wir sind, und nicht alles nur abtun als, ja, dieses Dämonen gibt's eh nicht und was weiß ich.
Dass es Dämonen gibt, das wissen wir aus dem Evangelium. Wer das ablehnt, lehnt das Evangelium ab. Das hatten wir von Johannes Paul II. Ja schon. Und auch wenn ich im Evangelium lese, was ein Dämon mit einem Menschen da gemacht hat, dass ihn zu Boden geworfen hat und so weiter, dann, ja, gibt's das wohl. Ich habe es noch nicht erlebt, ich will es auch nicht erleben, aber ich vertraue der Schrift, den Exorzisten. Ich habe noch keinen Exorzismus miterlebt, ich war noch nie dabei, ich weiß es nicht.
Du kennst auch keinen?
Ich kenne auch keinen.
Hat das Bistum Passau ein?
Da war ja jetzt erst in der Zeitung, in der PNP, in der Passauer Neuen Presse, haben sie die Diözesen angefragt, wer alles einen hat. In der Diözese Passau gibt es einen, und nicht alle Diözesen in Deutschland haben einen Exorzisten.
Und warum nicht?
Weil sie ungehorsam sind, die Bischöfe. Ganz offenkundig, wenn der Papst sagt, er bestimmt einen Exorzisten und sie tun es nicht und es ist 6 Jahre her, ist es ganz offenkundig Schlamperei oder ungehorsam?
Diese Gebete, die da gemacht werden, die gibt es ja so offenkundig für solche...
Den großen Exorzismus, genau, den darf nur eine Person aus, also ein Priester oder ein Bischof beten, der die Erlaubnis vom Ortsordinarius hat, also vom Ortsdiözesanbischof. Also den darf nicht jeder einfach so beten, der braucht eine besondere Erlaubnis dazu. Dazu gibt es eben auch seit 2004 in Rom extra Fortbildungen im größeren Stil, dass die eben entsprechend qualifiziert werden. Weil ich könnte mir echt vorstellen, dass du da nicht nur Handwerkszeug brauchst, sondern auch echt einen festen Glauben haben musst, wenn dir da plötzlich jemand gegenübersteht, der aus der unsichtbaren Welt kommt und nochmal ganz ein anderes Kaliber ist. Da kannst du vielleicht schon ins Zweifeln kommen.
Die Mehrheit der Fälle erfordert keinen Exorzismus.
98% werden von ihm an Ärzte und Psychiater verwiesen.
Die anderen 2% nenne ich das das Böse.
So, Dominik, dann lass mich doch mal ganz kurz noch vielleicht für dich und für Allelujas den Ritus, wie läuft so ein Exorzismus überhaupt ab? Also, zunächst wird ja geprüft, habe ich irgendwie, wie wir in dem kurzen Beitrag gehört haben, bin ich krank einfach und mich kann ein normaler Arzt heilen, was ja 98% der Fälle sind, dann sollst du ja das machen. Ist es aber ausgeschlossen und da braucht es richtige Gutachten, das ist nicht einfach nur, dass der sagt, oh, so, richtiges Gutachten, dann kommt der Exorzist.
Dass er was sagt?
Dass er macht,
Das klang schon wieder anders, ja.
Du kannst dir das einfach copy und pasten, das Geräusch, dann passt es ja auch wieder.
Okay, mache ich.
Also es geht los, Besprengung mit Weihwasser, ja, der Teufel fürchtet ja als Weihwasser. Dann kommt so ein Wortgottesdienst, eine Litanei, die Heiligen werden angerufen, Psalm wird gebetet, das Evangelium wird vorgetragen, die frohe Botschaft, das Evangelium in die Stellen, in denen der Satan immer zurückgedrängt wurde vom Herrn. Dann kommt eine Handauflegung, das Glaubensbekenntnis wird gebetet. Das Kreuz wird gezeigt. Also das, was man immer in den Filmen sieht, das gehört wirklich richtig. Das ist ein eigener Punkt im Ritus. Das ist nicht einfach nur, das macht man nebenbei. Das ist ein eigener Punkt im Ritus. Zeigen des Kreuzes. Und dann kommt eben der deprekative Exorzismus. Das ist der Exorzismus, der an Gott Vater gewandt ist mit der Bitte um Befreiung. Und wenn man dann noch möchte, kann man auch den imprekativen Exorzismus beten. Das ist der direkt den Satan anspricht und sagt, schleich die so. Dann kommt Danksagung, Dankgebet und Segen schließlich. Genau, das ist der Ritus eines Exorzismus, wenn er denn ohne Störung so gemacht werden kann.
Macht man das einmal oder macht man das mehrere Male?
Ich denke, das
kommt doch an, ob er erfolgreich ist, oder?
Ich wollte es auch gerade sagen, ja.
Ah, ist ja spannend. Und seit wann gibt es diesen Ritus? Also seit wann ist das so festgelegt?
Festgelegt im Prinzip, dass es eine Ordnung hat, die von oben in der Hierarchie festgegeben ist, da würde ich sagen, das kommt schon in den Ausläufen der alten Kirche. Das heißt, 4., 5., 6. Jahrhundert gibt es da schon eine Ordnung durch die Hierarchie und dann spätestens ganz fest, ganz klar 1618 mit dem Rituale Romanum. Mein Gott, Entschuldigung, es war nicht 1618 das Rituale Romanum, sondern 1614 nach dem Konzil von Trient. Das zwar 75 Jahre früher zu Ende war, aber hat damals alles ein bisschen gedauert.
In dem Film zeigt er immer so eine Medaille und dann folgt der Dämon mit den Augen und bei dem, wo die richtig besessen sind, siehst du ein zweites Augen, also Pupillenpaar, was dieser Medaille folgt. Gibt es diese Medaille auch in dem Ritual?
Ich stand jetzt hier nicht dabei. Vielleicht ist es eine wunderbare Muttergottes-Medaille, wo der Gabriel...
Nee, die würde ich ja erkennen. Da steht irgendwas drauf, was ich nicht lesen konnte.
Dann war es nicht Latein, weil du hast das Riesenlatinum.
Das ist auch richtig.
Also früher konnten das tatsächlich, vielleicht so viel noch, Priester und andere legitime Diener, so heißt's, Sacerdotes sive quivis alius legitimus ecclesiae minister, das heißt, das konnten früher mehrere, waren befähigt, einen Exorzismus zu beten. In der ganz alten Kirche war das sogar so, dass man gesagt hat, das ist einfach eine Gabe, die durch die Taufe gegeben sein kann. Aber das hat zu viel zu Schabernack geführt. Ja, ich bin Exorzist, ihr Kreuz, so. Deswegen hat die Kirche das ordnen müssen und hat dann klar gesagt, du bist Exorzist, du bist dafür zuständig.
Das heißt, es kann auch nicht jeder Priester?
Nein, den großen Exorzismus, wie gesagt, da brauchst du die Erlaubnis vom Bischof. Selbst wenn du der beauftragte Exorzist bist, brauchst du für einen großen Exorzismus nochmal extra die Erlaubnis vom Bischof.
Und die kriegt aber auch nur der beauftragte Exorzist. Das heißt, wenn ich als Priester jetzt in meiner Pfarrei sage, ich habe hier einen und da weiß ich nicht, ob er besessen ist, dann müsste auch ich sagen, ich hole den beauftragten Exorzisten her.
Nee, der ist in der Regel nicht bekannt, der beauftragte Exorzist. Das heißt, du würdest das an deinem... Achso, das hätte man ja auch mal machen können. Wie läuft das eigentlich ab? Du glaubst, du bist besessen, schackst es erstmal deinem Pfarrer. Dein Pfarrer führt erste Prüfungen durch, also hält der das für plausibel. Und wenn er das für plausibel hält, dann meldet er es dem Bischof. Der Bischof leitet dann die Voruntersuchungen ein. Das heißt, ist es eine psychische Erkrankung, ist es sonst irgendwie was, eben diese 98%, wo es keine Besessenheit ist, und liegen dann die Gutachten vor. Und es ist tatsächlich so, dass dann wird der Exorzist informiert oder aber auch schon vorher zu den Gutachten oder eben zu Gesprächen, dass der auch seine Meinung dazu gibt, wie sieht er das Ganze. Aber dann ist auf jeden Fall der Exorzist dran, der Diözese, wenn es einen gibt, wenn es keinen gibt. Dann wird man sich einen ausleihen, hoffe ich, und nicht einfach diesen Menschen dann seinem Schicksal überlassen. Ich hänge noch tatsächlich ein bisschen bei, sind die so, wie wir das in den Filmen sehen? Ja, in den klassischen Filmen dazu, die es gibt, Scary Movie 2 mit Leslie Nielsen, glaube ich, als dem Priester.
Das kann gut sein, ja.
Wenn ich mir das Evangelium anschaue, halte ich das im Grundsatz für möglich, ob jede Ausschweifung, die wir, oder jede Ausgestaltung, die wir hören, auch genauso ist, weiß ich nicht, aber im Grundsatz halte ich das tatsächlich für möglich. Wäre dann schon wieder spannend, mal dabei zu sein, aber lieber nicht.
Eigentlich lieber nicht, ja.
Ich glaube, Gabriele Amort ist es auch, der sagt, so einfach ist es ja auch nicht, dass plötzlich der Teufel oder ein Dämon von dir Besitz ergreift, sondern es hängt ja mit deinem Leben zusammen und vor allem mit dem, was du tust, bist du dem Okkultismus zugeneigt. Er nennt dann Wahrsagerei, Magie und das ganze Gedöns. Bist du dem zugeneigt, bist du nach seiner Erfahrung tendenziell eher Opfer von Besessenheit, wie bist du dem, wenn du dem Ganzen nicht zugeneigt bist.
Vielleicht gehen wir mal auf die 6 Warnungen vor dem Bösen ein von Gabriele Amort. Erstens, einfach gesagt, Satan ist immer aktiv. Er ist von Anfang an der Versucher. Er tut alles, um den Menschen zur Sünde zu bewegen. Und jedes Mal, wenn das Böse getan wird, steht er dahinter. Aber es bleibt klar, dass der Mensch es ist, der frei über seine Handlungen entscheidet. Aber es gibt auch ein außergewöhnliches Handeln des Bösen. Das ist die Besessenheit vom Teufel. Zweitens, die Welt steht unter der Macht des Teufels und zusammen mit Satan unter der vieler seiner Propheten. Menschen, die die Bibel falsche Propheten nennt. Falsch, weil sie zur Lüge führen und nicht zur Wahrheit. Diese Menschen gibt es sowohl außerhalb als auch innerhalb der Kirche. Sie sind leicht zu erkennen. Sie sagen, dass sie im Namen der Kirche sprechen, aber sie sprechen im Namen der Welt. Sie fordern von der Kirche, dass sie die Rolle der Welt übernimmt und indem sie so sprechen, verwirren sie die Gläubigen und führen die Kirche zu Wassern, die nicht die ihrigen sind. Es sind Gewässer des Bösen.
Sind wir jetzt beim synodalen Weg, oder?
Drittens, Satan greift vor allem den Papst an. Sein Hass auf den Nachfolger Petri ist immens. Das habe ich in meinen Exorzismen erlebt. Nach dem Papst greift Satan auch die Kardinäle, Bischöfe und alle Priester und Ordensleute an. Es ist normal, dass das so ist. Daran sollte niemand Anstoß nehmen. Die Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen sind zu einem harten, geistigen Kampf berufen. Viertens, Johannes Paul II. Anzurufen ist wirksam gegen den Teufel. Ich habe den Teufel mehrere Male gefragt, warum hast du so große Angst vor Johannes Paul II.? Und ich habe 2 verschiedene Antworten bekommen, beide interessant. Die erste, weil er meine Pläne zunichte gemacht hat. Ich glaube, das bezieht sich auf den Fall des Kommunismus in Russland und in Osteuropa, auf den Zusammenbruch des Kommunismus. Eine weitere Antwort, die der Teufel mir gab, war, weil er viele Jugendliche meinen Händen entrissen hat. Es gibt viele Jugendliche, die sich dank Johannes Paul II. Bekehrt haben. Einige waren vielleicht schon Christen, aber praktizierten den Glauben nicht und mit Johannes Paul II. Sind sie wieder zu einem gelebten Glauben zurückgekehrt. Fünftens, der Teufel will den Tod der Kirche, weil sie die Mutter der Heiligen ist. Er kämpft gegen die Kirche durch die Männer der Kirche, aber gegen die Kirche hat er keine Chance. Der Teufel versucht die Männer der Kirche. Wir sollten uns also nicht wundern, wenn auch Priester, die alle göttlichen Hilfsmittel des Gebets und der Sakramente haben, in Versuchung geraten. Auch sie leben in der Welt und können fallen wie die Menschen der Welt. Und sechstens und letztens, die wirksamste Fürsprecherin von allen ist die Jungfrau Maria. Ich habe einmal Satan gefragt, warum ängstigst du dich mehr, wenn ich unsere liebe Frau anrufe, als wenn ich Jesus Christus anrufe? Er antwortete, weil es mich mehr demütigt, von einem menschlichen Geschöpf besiegt zu werden, als von ihm besiegt zu werden.
Spannend, verlinkst du das irgendwie unten?
Dass ich ja, habe ich aus einem Artikel entnommen, verlinke ich in den Shownotes. Ja, also es ist tatsächlich ein spannendes Thema. Wir können es letzten Endes natürlich nicht klären, ist das so wie in den Filmen. Jetzt gerade in diesem letzten Film kommt aber auf jeden Fall vieles drin vor, was ich zumindest theologisch sehr schlüssig finde, in diesem The Pope's Exorcist. Ob dann tatsächlich die besessene Person so aussieht und sich so verhält, ich habe keine gesicherten Informationen, aber auf jeden Fall müssen wir aufgrund unseres Glaubens ja auch das glauben.
Amen.
2 Stimmen für ein Halleluja.
Das hat so schön gepasst mit dem Schluss. Ich würde aber trotzdem unsere Lujas nicht ohne meine Standardentlassung nach Hause schicken. Einen schönen Sonntag.
Von mir auch, liebe Lujas.